If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting time after time. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you. Be waiting time after time. If you're lost, you can look. 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 Time after time.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Thomas Sabacher fährt fort mit der Lesung aus dem Roman Im Café der verlorenen Jugend von Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel. Er ist die Stimme des zweiten Zeugen, der von seiner Spurensuche nach der jungen Frau berichtet. Er ist Privatdetektiv, beauftragt vom Ehemann der verschwundenen Frau.
Jetzt musste ich zu heikleren Fragen übergehen, solchen, mit denen man in die Privatsphäre einer Person vordringt, ohne um Erlaubnis zu bitten. Mit welchem Recht? Haben Sie Freunde? Ja, ein paar Leute, die er ziemlich regelmäßig sah. Er hatte sie an einer Wirtschaftshochschule kennengelernt. Einige waren bereits Schulkameraden gewesen, am Lycée Jean-Baptiste Say. Mit dreien von ihnen hatte er sogar versucht, eine Firma auf die Beine zu stellen, bevor er für die Immobiliengesellschaft Santaki als geschäftsführender Kompagnon zu arbeiten begann. Arbeiten Sie da immer noch? Ja, in der Rue de la Paix Nummer 20. Mit welchem Verkehrsmittel fuhr er ins Büro? Jedes Detail, auch das scheinbar Nichtigste, ist aufschlussreich. Mit dem Auto. Ab und zu machte er Reisen für Santaki. Lyon, Bordeaux, Côte d'Azur, Genf. Und Jacqueline Chouraud, geborene Delanque, blieb sie allein in Neuilly? Manchmal hatte er sie mitgenommen auf seinen Fahrten an die Côte d'Azur. Und wenn sie allein war, womit vertrieb sie sich dann ihre Zeit? Gab es wirklich niemanden, der ihm Auskunft erteilen konnte über das Verschwinden von Jacqueline, verheiratete Chouraud, geborene Delanque, oder wenigstens einen winzigen Hinweis liefern? Ich weiß nicht, vielleicht hat sie an einem trübseligen Tag etwas Vertrauliches erzählt. Nein, sie hätte sich nie irgendwem anvertraut. Oft habe sie ihm den Fantasiemangel seiner Freunde vorgeworfen. Natürlich. Sie war ja auch 15 Jahre jünger als sie alle. Ich kam jetzt zu einer Frage, die mich schon im Voraus betrübte, aber ich musste sie stellen. Glauben Sie, dass sie einen Liebhaber hatte? Der Klang meiner Stimme schien mir ein wenig brutal und auch ein wenig dumm, aber so war es nun mal. Er hat die Stirn gerunzelt. Nein. Er zögerte, blickte mir gerade in die Augen, als warte er auf eine Ermunterung meinerseits oder suche nach Worten. Eines Abends war einer seiner Freunde von der Wirtschaftshochschule zum Essen gekommen, mit einem gewissen Guy de Vert, einem Mann, der älter war als sie. Dieser Guy de Vert zeigte sich sehr bewandert in okkulten Wissenschaften und hatte angeboten, ihnen Bücher zu diesem Thema mitzubringen. Seine Frau hatte an mehreren Treffen teilgenommen und sogar an Vorträgen, die dieser Guy de Vert regelmäßig hielt. Er hatte sie nicht begleiten können, wegen der vielen Arbeit im Büro von Santaki. Seine Frau bekundete Interesse an diesen Treffen und Vorträgen und erzählte oft davon, ohne dass er genau verstanden hätte, worum es ging. Unter den Büchern, die Guy de Vert ihr empfohlen hatte, war auch eines, das sie ihm zu lesen gab, das einfachste ihrer Meinung nach. Es hieß »Der verlorene Horizont«. War er mit Guy de Vert in Verbindung getreten nach dem Verschwinden seiner Frau? Ja, er hatte ihn mehrmals angerufen, doch er wusste angeblich von nichts. Sind Sie wirklich sicher? Er hat die Schultern gezuckt und mich mit einem müden Blick angeschaut. Dieser Guy de Ver war sehr ausweichend gewesen und er hatte verstanden, dass er von ihm nichts erfahren würde. Der genaue Name und die Adresse dieses Mannes, seine Adresse kannte er nicht. Er stand nicht im Adressbuch. Ich suchte nach anderen Fragen. Schweigen zwischen uns, doch ihn schien das nicht weiter zu stören. Wir saßen auf diesem Kanapee nebeneinander, wie im Wartezimmer eines Dentisten oder eines Arztes. Weiße und nackte Wände. Das Porträt einer Frau hing über dem Kanapee. Fast hätte ich nach einer der Zeitschriften auf dem niedrigen Tisch gegriffen. Mich überfiel ein Gefühl von Leere. Ich muss sagen, in diesem Augenblick empfand ich die Abwesenheit von Jacqueline Choureau, geborene Delanque, so stark, dass sie mir wie endgültig vorkam. Aber ich durfte nicht pessimistisch sein, nicht gleich am Anfang. Und außerdem erweckte dieses Wohnzimmer nicht den gleichen Eindruck von Leere, auch wenn diese Frau zugegen war? Aßen sie hier? Wahrscheinlich auf einem Bridge-Tisch, den sie hinterher wieder zusammenklappten und wegräumten. Ich wollte wissen, ob sie aus einer plötzlichen Anwandlung herausgegangen war und persönliche Sachen zurückgelassen hatte. Nein. Sie hatte ihre Kleider mitgenommen und die paar Bücher, die Guy de Ver ihr geliehen hatte, alles in einem granatroten Lederkoffer. Nicht die kleinste Spur von ihr war noch da. Sogar ihre Fotos, einige wenige Urlaubsfotos, waren verschwunden. Abends, allein in der Wohnung, fragte er sich, ob er jemals mit dieser Jacqueline Delanque verheiratet gewesen war. Der einzige Beweis, dass das alles kein Traum sein konnte, war dieses Familienstammbuch, das man ihnen nach der Hochzeit ausgehändigt hatte. Familienstammbuch. Er hat dieses Wort vor sich hingesagt, als begreife er seinen Sinn nicht mehr. Es war überflüssig, die anderen Räume der Wohnung anzuschauen. Leere Zimmer, leere Schränke. Und die Stille, kaum unterbrochen von einem Auto, das durch die Avenue de Bretteville fuhr. Die Abende mussten endlos sein. Hat sie den Schlüssel mitgenommen? Er schüttelte den Kopf. Nicht einmal die Hoffnung, eines Nachts das Knirschen des sich drehenden Schlüssels zu hören, das ihre Rückkehr verkündete. Und er glaubte auch nicht, dass sie jemals wieder anrufen würde. Wie haben Sie sie kennengelernt? Sie war bei Santa Key eingestellt worden, um eine Mitarbeiterin zu vertreten, als Aushilfssekretärin. Er hatte ihr ein paar Briefe an Kunden diktiert und so hatten sie einander kennengelernt. Sie hatten sich außerhalb des Büros gesehen. Sie hatte ihm erzählt, sie studiere an der Hochschule für orientalische Sprachen und besuche zweimal die Woche den Unterricht. Er habe jedoch nie erfahren, um welche Sprachen es sich eigentlich handelte. Asiatische Sprachen, sagte sie. Und nach 2 Monaten hatten sie geheiratet, an einem Samstagmorgen im Standesamt von Neuilly, mit 2 Bürokollegen von Santa Key als Trauzeugen. Niemand sonst wohnte diesem Akt bei, der für ihn reine Formsache war. Sie waren mit den Trauzeugen zum Mittagessen gegangen, ganz in der Nähe seiner Wohnung, am Rand des Bois de Boulogne, in ein Restaurant, wo meistens Besucher der nahegelegenen Reitanlagen saßen. Er warf mir einen verlegenen Blick zu. Offenbar hätte er mir diese Heirat gern ausführlicher erklärt. Ich habe ihn angelächelt. Ich brauchte keine Erklärungen. Er gab sich einen Ruck und als würde er ins Wasser springen. Man will eben Bindungen schaffen, verstehen Sie? Natürlich verstand ich das. In diesem Leben, das uns manchmal vorkommt wie eine große Brachfläche ohne Wegweiser, inmitten all dieser Fluchtlinien und verlorenen Horizonte, würde man gern Bezugspunkte finden, eine Art von Kataster anlegen, um nicht länger das Gefühl zu haben, dass man sich ziellos treiben lässt. Also knüpft man Beziehungen, versucht, ungewisse Zufallsbekanntschaften zu festigen. Ich schwieg und starrte auf den Zeitschriftenstapel. Mitten auf dem niedrigen Tisch ein großer gelber Aschenbecher mit der Aufschrift Cinzano und ein broschiertes Buch mit dem Titel Adieu Focolara. Santa Key, Jean-Pierre Choureau, Cinzano, Jacqueline Delanque, Standesamt von Neuilly, Focolara. Und das alles sollte irgendeinen Sinn ergeben. Und außerdem war sie eine Person, die Charme besaß. Ich habe mich auf den ersten Blick in sie verliebt. Kaum hatte er dieses Geständnis mit leiser Stimme ausgesprochen, schien es ihn schon wieder zu reuen. In den Tagen vor ihrem Verschwinden war ihm da etwas Besonderes an ihr aufgefallen. Nun ja, immer öfter machte sie ihm Vorwürfe wegen ihres gemeinsamen Alltags. Das hier, sagte sie, sei nicht das wahre Leben. Und wenn er sie fragte, worin genau das wahre Leben bestehe, zuckte sie wortlos die Schultern, als wisse sie, dass er nichts verstehen würde von ihren Erklärungen. Und dann zeigte sie wieder ihr Lächeln und ihre Freundlichkeit und fast entschuldigte sie sich wegen ihrer schlechten Laune. Sie machte ein resigniertes Gesicht und sagte, im Grunde sei alles ja nicht so schlimm. Eines Tages werde er vielleicht verstehen, was das wahre Leben sei. Sie haben wirklich kein einziges Foto von ihr? Eines Nachmittags waren sie an der Seine spazieren gegangen. Er wollte in Châtelet die Metro nehmen und ins Büro fahren. Auf dem Boulevard du Palais hatten sie eine Fotokabine entdeckt. Sie brauchte Bilder für einen neuen Reisepass. Er hatte auf dem Trottoir gewartet. Als sie wieder herausgekommen war, hatte sie ihm die Bilder anvertraut und gesagt, sie habe Angst, sie zu verlieren. Im Büro hatte er die Bilder in einen Umschlag gesteckt und dann vergessen, sie mit nach Neuilly zu nehmen. Nach dem Verschwinden seiner Frau war ihm aufgefallen, dass der Umschlag immer noch auf dem Schreibtisch lag, zwischen anderen amtlichen Dokumenten. Warten Sie einen Augenblick. Er ließ mich allein auf dem Kanapee. Es war finster geworden. Ich habe auf meine Uhr geschaut und mich gewundert, dass die Zeiger erst auf 5:45 standen. Ich hatte das Gefühl, schon viel länger hier zu sein. Zwei Bilder in einem grauen Umschlag. Links der Aufdruck Immobilien Santa Key, Frankreich, 20, Rue de la Paix, Paris, 1. Arrondissement. Ein Bild von vorn, das andere im Profil, so wie es die Polizeipräfektur einst bei Ausländern verlangte. Ihr Name Delonc und ihr Vorname Jacqueline waren aber eindeutig französisch. Zwei Bilder, die ich zwischen Daumen und Zeigefinger hielt und die ich stumm betrachtete. Braunes Haar, helle Augen und eines jener Profile, die so rein sind, dass sogar ein anthropometrisches Foto Charme ausstrahlt. Und die beiden hier besaßen wirklich das Grau in Grau und die Kälte anthropometrischer Fotos. »Vertrauen Sie mir die für eine Weile an?« habe ich ihn gefragt. »Sicher.« Ich steckte den Umschlag in eine Tasche meines Jacketts. »Es gibt einen Zeitpunkt, wo man auf niemanden mehr hören darf.« Er, Jean-Pierre Chouraud, was wusste er eigentlich von Jacqueline Delonc? »Nicht viel. Sie hatten ein knappes Jahr zusammengelebt in diesem Erdgeschoss-Apartment von Neuilly. Sie hatten Seite an Seite auf diesem Kanapee gehockt, miteinander zu Abend gegessen, von Angesicht zu Angesicht, und manchmal mit den alten Freunden von der Wirtschaftshochschule und vom Lycée Jean-Baptiste Say. Reicht das, um zu erraten, was im Kopf eines anderen Menschen vorgeht? Sah sie noch irgendwen aus ihrer Familie? Ich hatte mich ein letztes Mal zusammengerissen, um diese Frage zu stellen. Nein, sie hatte keine Familie mehr. Ich bin aufgestanden. Er hat mir einen ängstlichen Blick zugeworfen und er blieb auf dem Kanapee sitzen. »Ich muss jetzt gehen«, sagte ich. »Es ist spät.« Ich lächelte, doch er schien wirklich überrascht, dass ich ihn verlassen wollte. »Ich rufe so bald wie möglich an«, sagte ich. »Ich hoffe, Ihnen demnächst etwas berichten zu können.« Nun ist auch er aufgestanden. Mit jener nachtwandlerischen Bewegung, mit der er mich vorhin auch ins Wohnzimmer geführt hatte. Eine letzte Frage kam mir in den Sinn. »Hat sie Geld mitgenommen?« »Nein.« »Und wenn sie anrief nach ihrer Flucht, hat sie Ihnen irgendwelche Andeutungen gemacht über ihre Lebensumstände?« »Nein.« Er ging mit seinem steifen Gang bis zur Wohnungstür. »Konnte er auf meine Fragen noch antworten?« »Ich habe die Tür aufgemacht. Er stand hinter mir wie erstarrt. Ich weiß nicht, was für ein Taumel mich packte, was für ein Anfall von Bitterkeit. Jedenfalls habe ich in aggressivem Ton zu ihm gesagt, Sie haben wohl gehofft, mit ihr alt zu werden. Wollte ich ihn aus seiner Benommenheit reißen, aus seiner Lethargie? Er hat die Augen weit aufgesperrt und mich erschrocken angestarrt. Ich war bereits auf der Türschwelle. Ich trat einen Schritt auf ihn zu und legte ihm meine Hand auf die Schulter. Sie können mich jederzeit anrufen, ganz gleich um welche Stunde. Sein Gesicht entkrampfte sich. Er hatte sogar die Kraft zu lächeln. Bevor er die Tür schloss, winkte er noch einmal. Ich bin eine ganze Weile im Flur stehen geblieben und das Treppenlicht erlosch. Ich stellte mir vor, wie er sich allein wieder aufs Kanapee setzte, auf denselben Platz wie zuvor. Mechanisch griff er nach einer der Zeitschriften, die sich auf dem niedrigen Tisch stapelten. Draußen war es finster. Ich konnte meine Gedanken nicht lösen von diesem Mann in seinem Erdgeschoss-Apartment unter dem grellen Licht der Lampe. Würde er noch etwas essen, vor dem Schlafen gehen? Ich fragte mich, ob es dort eine Küche gab. Ich hätte ihn zum Abendessen einladen sollen. Vielleicht hätte er ja, ohne dass ich überhaupt Fragen stellte, etwas gesagt, irgendein Geständnis gemacht, das mich auf die Spur von Jacqueline Delanque gebracht hätte. Blément sagte immer, bei jedem Menschen, selbst bei dem Verstocktesten, komme ein Augenblick, wo er auspackt. Das war so seine Redensart. Und wir müssten mit äußerster Geduld auf diesen Augenblick warten und natürlich versuchen, ihn herbeizuführen, freilich auf beinahe unmerkliche Weise. Blément pflegte zu sagen, mit feinen Nadelstichen. Der Kerl muss das Gefühl haben, er sitze vor seinem Beichtvater. Das ist schwierig. Das macht die Erfahrung. Ich war an der Porte Maillot angekommen und wollte noch ein wenig durch die laue Nacht spazieren. Leider taten mir meine neuen Schuhe auf dem Rist ziemlich weh. Also bin ich auf der Avenue ins erstbeste Café gegangen und habe mich an einen der Tische neben der Glasfront gesetzt. Ich habe meine Schuhe aufgeschnürt und den linken, der am meisten drückte, ausgezogen. Als der Kellner kam, konnte ich dem flüchtigen Moment von Vergessen und Wohligkeit, den mir ein grüner Isarat verschaffen würde, nicht widerstehen. Ich habe den Umschlag aus meiner Tasche gezogen und mir die beiden Automatenbilder lange angeschaut. Wo war sie jetzt? In einem Café, wie ich, allein an einem Tisch? Wahrscheinlich hatte mich der Satz, der vorhin gefallen war, auf diesen Gedanken gebracht. Man will eben Bindungen schaffen. Begegnungen auf der Straße, in einer Metrostation zur Hauptverkehrszeit. In solchen Augenblicken müsste man sich mit Handschellen aneinanderketten. Welche Bindung widersteht diesem Strom, der einen mitreißt und abdriften lässt? Ein anonymes Büro, wo man einer Aushilfstipse einen Brief diktiert? Ein Erdgeschoss-Apartment in Neuilly, dessen weiße Wände an eine sogenannte Musterwohnung erinnern und wo man keine Spur seines kurzen Aufenthalts hinterlassen wird? Zwei Automatenbilder, eines von vorn, das andere im Profil. Und damit soll man Bindungen schaffen? Jemand konnte mir bei meinen Nachforschungen helfen. Bernol. Ich hatte ihn seit der Zeit mit Blément nicht wiedergesehen, außer an einem Nachmittag vor 3 Jahren. Ich hatte gerade die Metro nehmen wollen und ging über den Vorplatz von Notre-Dame. Eine Art Clochard kam aus dem Hotel Dieu und wir liefen aneinander vorbei. Er trug einen Regenmantel mit ausgefransten Ärmeln, eine Hose, die über den Knöcheln aufhörte, und seine bloßen Füße steckten in alten Sandalen. Er war schlecht rasiert und sein schwarzes Haar viel zu lang. Trotzdem habe ich ihn wiedererkannt, Bernol. Ich bin ihm gefolgt in der Absicht, ihn anzusprechen, doch er bewegte sich schnell. Er ging durch das große Tor der Polizeipräfektur. Ich zögerte kurz. Es war zu spät, um ihn noch zu erwischen. Also beschloss ich, auf ihn zu warten, da auf dem Trottoir. Schließlich waren wir einmal zusammen jung gewesen. Er kam durch dasselbe Tor wieder heraus, in einem marineblauen Mantel, einer Flanellhose und schwarzen Schnürschuhen. Er wirkte peinlich berührt, als ich ihn ansprach. Er war frisch rasiert. Wir gingen am Quai entlang, ohne ein Wort zu sagen. Als wir dann im Soleil d'Or an einem Tisch saßen, vertraute er sich mir an. Man beschäftigte ihn noch für gewisse Ermittlungen. Och, nichts Besonderes, Spitzeldienste und Maulwurfsarbeit, wobei er den Clochard spielte, um besser sehen und hören zu können, was um ihn herum vorging. Posten stehen vor irgendwelchen Gebäuden, auf Flohmärkten, in Pigalle, rund um die Bahnhöfe und sogar im Quartier Latin. Er lächelte traurig. Er wohnte in einer Garçonnière im 16. Arrondissement. Er hat mir seine Telefonnummer gegeben. Keine Sekunde haben wir über die Vergangenheit gesprochen. Er hatte seine Reisetasche neben sich auf die Bank gestellt. Er wäre wohl sehr überrascht gewesen, wenn ich ihm gesagt hätte, was sie enthielt. Einen alten Regenmantel, eine zu kurze Hose, 2 Sandalen. Noch am selben Abend, als ich von dem Termin in Neuilly zurückkam, habe ich ihn angerufen. Seit unserem Wiedersehen hatte ich mich hin und wieder an ihn gewandt, wenn ich besondere Auskünfte brauchte. Ich habe ihn gebeten, mir genauere Angaben über die besagte Jacqueline Delanque, verheiratete Choureau, zu besorgen. Viel mehr konnte ich ihm über diese Person nicht sagen, nur ihr Geburtsdatum und das Datum ihrer Hochzeit mit einem gewissen Choureau Jean-Pierre, Avenue de Bretteville Nummer 11 in Neuilly, geschäftsführender Kompagnon bei Santaki. Er hat sich Notizen gemacht. Ist das alles? Er wirkte enttäuscht. Und die Leute haben auch keine Eintragungen im Strafregister, nehme ich an, sagte er mit verächtlicher Stimme. Strafregister. Strafgefangene. Ich habe noch versucht, mir das Schlafzimmer der Choureaus in Neuilly vorzustellen. Diese Zelle, in die ich aus Berufsethos einen Blick hätte werfen sollen. Ein für alle Zeit leeres Zimmer, ein Bett und darauf nur eine Matratze. Während der folgenden Wochen hat mich Choureau mehrmals angerufen. Er sprach immer mit tonloser Stimme. Und es war immer 7 Uhr abends. Vielleicht verspürte er um diese Zeit, allein in seinem Erdgeschoss-Apartment, das Bedürfnis, mit irgendwem zu reden. Ich sagte, er müsse sich gedulden. Ich hatte das Gefühl, dass er nicht mehr daran glaubte und das Verschwinden seiner Frau allmählich akzeptierte. Da kam ein Brief von Bernol. Mein lieber Kesley, keine Eintragung im Strafregister, weder unter Choureau noch unter Delanque. Doch wie der Zufall so spielt, eine mühselige statistische Arbeit in den Kladden der Polizeireviere vom 9. und 18. Arrondissement hat mir erlaubt, ein paar Informationen für Sie aufzutreiben. Zweimal bin ich auf Delanque Jacqueline, 15 Jahre, gestoßen. Das erste Mal in einer Kladde des Reviers im Viertel Saint-Georges von vor 7 Jahren, ein zweites Mal ein paar Monate später in einer Kladde der Grande Carrière. Grund: Herumstreunen einer Minderjährigen. Ich habe Leonie gefragt, ob es vielleicht bei den Hotels etwas gibt. Vor 2 Jahren hat Delanque Jacqueline im Hotel San Remo gewohnt, Rue d'Amayer Nummer 8, 17. Arrondissement, und im Hotel Métropole, Rue de l'Étoile Nummer 13, 17. Arrondissement. In den Kladden von Saint-Georges und Les Grandes Carrières steht, sie lebe bei ihrer Mutter, Avenue Rachel Nummer 10, 18. Arrondissement. Zurzeit wohnt sie im Hotel Savoie, Rue Sels Nummer 8, im 14. Arrondissement. Ihre Mutter ist vor 4 Jahren gestorben. In ihrer Geburtsurkunde, die auf dem Standesamt von Fontaine-en-Sologne, Loire-et-Cher, ausgestellt wurde und von der ich eine Kopie beifüge, steht, der Vater sei unbekannt. Ihre Mutter war als Platzanweiserin im Moulin Rouge beschäftigt und hatte einen Freund, einen gewissen Guy Lavigne, der in der Autowerkstatt La Fontaine arbeitete, Rue La Fontaine Nummer 98, 16. Arrondissement, und sie finanziell unterstützte. Jacqueline Delanque scheint keiner regelmäßigen Arbeit nachzugehen. So, mein lieber Kesley, das ist alles, was ich für Sie zusammengetragen habe. Ich hoffe, Sie demnächst zu sehen, allerdings nicht in meiner Arbeitskluft. Blément hätte sehr gelacht über diese Clochard-Verkleidung. Sie ein bisschen weniger, nehme ich an. Und ich überhaupt nicht. Alles Gute, Bernol. Ich musste also nur mehr Jean-Pierre Choureau anrufen und ihm sagen, das Rätsel sei gelöst. Ich versuche mich zu erinnern, wann genau ich beschlossen habe, nichts dergleichen zu tun. Ich hatte die ersten Ziffern seiner Nummer bereits gewählt und dann plötzlich aufgelegt. Mir war die Vorstellung unerträglich, wie beim letzten Mal an einem späten Nachmittag in diese Erdgeschosswohnung von Neuilly zurückzukehren und neben ihm unter der Lampe mit dem roten Schirm zu warten, bis es Nacht wird. Ich habe den alten Taride-Plan von Paris auseinandergefaltet, der immer auf meinem Schreibtisch liegt, in Reichweite. Beim vielen Benutzen habe ich ihn oft an den Rändern eingerissen und jedes Mal klebte ich Tesafilm über den Riss, so wie man einen Verletzten verbindet. Le Condé, Neuilly, das Viertel um die Place de l'Étoile, die Avenue Rachel. Zum ersten Mal in meinem Berufsleben spürte ich das Bedürfnis, während meiner Ermittlungen gegen den Strom zu schwimmen. Ja, in umgekehrter Richtung legte ich den Weg zurück, den Jacqueline Delanque gegangen war. Jean-Pierre Chouraud zählte nicht mehr. Er war nur ein Statist gewesen und ich sah ihn, eine schwarze Aktenmappe in der Hand, für immer in Richtung seines Büros bei Sainte-Thaquille entschwinden. Im Grunde war die einzige interessante Person Jacqueline Delong. Es hatte viele Jacquelines gegeben in meinem Leben. Sie würde die letzte sein. Ich habe die Metro genommen, die Nord-Süd-Linie, wie man so sagte, denn sie verband die Avenue Rachel mit dem Condé. Während die verschiedenen Stationen an mir vorbeiflogen, fuhr ich zurück in der Zeit. In Pigalle bin ich ausgestiegen. Und hier schlenderte ich leichten Schrittes über den breiten Mittelstreifen des Boulevards. Ein sonniger Herbstnachmittag, an dem man gern Zukunftspläne geschmiedet hätte und an dem das Leben wieder bei Null hätte anfangen können. Schließlich hatte ja auch hier in dieser Zone das Leben dieser Jacqueline Delong begonnen. Mir war, als hätte ich eine Verabredung mit ihr. An der Place Blanche angekommen, klopfte mein Herz ein wenig. Und ich war aufgeregt und sogar eingeschüchtert. Das war mir schon lange nicht mehr passiert. Ich ging weiter auf dem Mittelstreifen mit immer schnellerem Schritt. Ich hätte mit geschlossenen Augen durch dieses vertraute Viertel laufen können. Das Moulin Rouge, der Sanglier Bleu. Wer weiß, vielleicht war ich dieser Jacqueline Delong vor langer Zeit begegnet, auf der rechten Straßenseite, wenn sie ihre Mutter im Moulin Rouge besuchte. Oder auf der linken, wenn im Lycée Jules Ferry der Unterricht endete. Nun war ich da. Ich hatte das Kino an der Straßenecke vergessen. Es hieß Le Mexico und trug diesen Namen nicht zufällig. Man bekam Lust auf Reisen, auf Weglaufen und Flucht. Ich hatte auch die Stille vergessen und die Ruhe in der Avenue Rachel, die hinaufführt zum Friedhof. Aber man denkt hier nicht an den Friedhof. Man sagt sich, ganz am Ende werde ich auf freies Land stoßen und mit ein bisschen Glück sogar auf einen Spazierweg am Meer. Vor der Nummer 10 bin ich stehen geblieben und nach kurzem Zögern habe ich das Haus betreten. Ich wollte an die Glastür des Concierge klopfen, dann habe ich es gelassen. Wozu auch? Auf einem kleinen Schild, das an einer der Türscheiben klebte, standen in schwarzen Buchstaben die Namen der Mieter und das jeweilige Stockwerk. Aus der Innentasche des Jacketts zog ich mein Heftchen und meinen Kugelschreiber und notierte mir die Namen. Delors Christian, Dies Giselle, Dupuis Marthe, Hénaud Yvette, Gravier Alice, Manoury Albine, Mariska, Van Bosterhout Huguette, Zazani Odette. Der Name Delong Geneviève war ausgestrichen und durch Van Bosterhout Huguette ersetzt. Mutter und Tochter hatten im 5. Stock gewohnt. Doch als ich das Heftchen zuklappte, wusste ich, dass mir all diese Einzelheiten nicht weiterhelfen würden. Draußen, vor dem Erdgeschoss, stand ein Mann in der Tür eines Stoffladens mit dem Firmenschild La Licorne. Als ich zum 5. Stock hinaufschaute, hörte ich ihn mit piepsiger Stimme sagen, »Suchen Sie etwas, Monsieur?« Ich hätte ihn nach Geneviève und Jacqueline Delong fragen sollen. Ich wusste jedoch, was er geantwortet hätte, nichts als Belanglosigkeiten. Kleine Details der Oberfläche, wie Blemont zu sagen pflegte, ohne jemals in die Tiefe der Dinge vorzudringen. Es genügte mir, seine piepsige Stimme zu hören und seinen Marderkopf zu sehen und seinen harten Blick. Nein, von ihm war nichts zu erhoffen, außer den Informationen, die jeder Denunziant geben könnte. Oder er würde mir sagen, er kenne weder Geneviève noch Jacqueline Delong. Kalter Zorn stieg in mir hoch gegen diesen Kerl mit dem Wieselgesicht. Vielleicht war er für mich plötzlich das Inbild all dieser vorgeblichen Zeugen, die ich während meiner Ermittlungen befragt hatte und die von dem Gesehenen nie irgendwas begriffen hatten. Aus Dummheit, Bosheit oder Gleichgültigkeit. Mit schwerem Schritt bin ich losgestapft und habe mich vor ihm aufgepflanzt. Ich überragte ihn um gut 20 Zentimeter und wog doppelt so viel wie er. Darf man sich keine Hausfassaden mehr anschauen? Mit seinen harten und furchtsamen Augen starrte er mich an. Ich hätte ihm gerne noch mehr Angst eingejagt.
Thomas Sabacher las die dritte von 8 Folgen des Romans Im Café der verlorenen Jugend von Patrick Modiano in der Übersetzung von Elisabeth Edel. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, eine Produktion von NDR Kultur 2014 in der Regie von Anna Hartwig, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. In Brüssel stellt die EU-Kommission heute einen Entwurf für den nächsten Haushalt der Europäischen Union vor. Die Pläne, die die Jahre 2028 bis 2034 umfassen, sind umstritten, weil Gelder in Zukunft anders verteilt werden sollen als bisher. Das könnte auf Kosten vieler Regionen auch in Deutschland gehen, sagte der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament Kaspari auf NDR Info.
Ich höre gerade auch aus den Regionen, aus den Bundesländern in Deutschland, dass dort ein Rieseninteresse da ist, dass weiterhin die Europäische Union grob einen Rahmen vorgibt und dann die Region aber selbst dezentral entscheiden kann, was wichtig ist, zum Beispiel für die Region Schwarzwald oder für die Region in der Lausitz. Aber das, was die Europäische Kommission im Moment vorhat, würde vieles an Verantwortung an die Mitgliedstaaten geben. Bei uns wäre das Deutschland und da sage ich Ihnen ganz offen, dass über solche Dinge dann wieder zentral in Berlin entschieden wird. Das macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Da brauchen wir doch die Dezentralisierung.